Vorgeschichte des Vulkanausbruchs. Die ersten Erdbeben, Vorboten der kommenden Eruption. Am 16. März 1980 kam es in dem Gebiet des Mount St. Helens zu einer Reihe schwacher Erdbeben. Wissenschaftler deuteten bereits diese Erdbebenserie als Anzeichen, dass es unterhalb des Mount St. Helens zu Magmabewegungen gekommen war. Am 20. März um 3.47 Uhr bestätigte ein schwaches Erdbeben der Stärke 4,2 auf der Richterskala, dessen Epizentrum unterhalb der Nordflanke des Mount St. Helens lag, diesen anfänglichen Verdacht. In den nächsten Tagen wurden die das Gebiet überwachenden Seismographen von einer allmählich sich beschleunigenden Welle von Erdbeben regelrecht übersättigt. Gegen Mittag des 25. März erreichte die Welle der Beben einen ersten Höhepunkt. In den folgenden 2 Tagen wurden 174 Erdstöße der Stärken 2,6 oder höher gemessen. Im Zeitraum bis zum 18. Mai wurden zunehmend auch stärkere Erdstöße von 3,2 und mehr auf der Richterskala gemessen. Lag die Anzahl der Beben einer Stärke von mindestens 4,0 Anfang April noch bei etwa 5 pro Tag, stieg dies langsam bis auf 8 tägliche Beben eine Woche vor dem Ausbruch des Vulkans an. Anfänglich zeigten sich keine Zeichen eines drohenden Ausbruchs, jedoch lösten die Beben immer wieder Eis- und Schneelawinen aus. Die ersten Eruptionen. Am 27. März um 12.36 Uhr warfen ein oder zwei annähernd gleichzeitige phreatische Eruptionen, in Klammern explosionsartige Dampfaustritte des Grundwassers, Asche und Geröll aus dem Inneren des Gipfelkraters und erzeugten neben einer etwa 1800 Meter hohen Aschesäule auch einen neuen, etwa 76 Meter durchmessenden Krater. Zum gleichen Zeitpunkt bildete sich im Gipfelbereich ein etwa 4900 Meter langes, nach Osten verlaufendes Netz aus Rissen. Weitere Erdstoßwellen und eine Reihe von Dampfexplosionen schleuderten Vulkanasche zwischen 3050 und 3350 Meter hoch über den Krater hinaus. Der Großteil dieser Asche ging in einem Umkreis zwischen 5 und 19 Kilometern nieder. Einzelne Niederschläge wurden jedoch noch 240 Kilometer südlich in Bend, Oregon, und 285 Kilometer östlich in Spokane, Washington, festgestellt. Aufgrund der durch Schneeschmelze drohenden Überflutung und der durch Erdstöße ausgelösten Erdrutsche wurde ab dem 27. März eine Sicherheitszone im Umkreis von rund 25 Kilometern um den Vulkan errichtet. Die in diesem Gebiet lebenden Menschen wurden evakuiert. Am 29. März wurde ein zweiter neuer Krater und eine, wahrscheinlich durch brennende Gase ausgelöste, blaue Flamme beobachtet, die zwischen den zwei Kratern hin und her tanzte. Bergab rollende Aschewolken erzeugten statische Elektrizität, die bis zu 3 Kilometer lange Blitze auslöste. Am 30. März wurden 93 verschiedene kleinere Ausbrüche gemeldet. Nachdem am 3. April rhythmische Erdstöße die beobachtenden Geologen beunruhigt hatten, rief die Gouverneurin des Bundesstaates Washington, Dixie Lee Ray, am 3. April den Ausnahmezustand aus. Damit wurde der Zutritt zu einem Gebiet von 13 Kilometern rund um den Vulkan eingeschränkt. Einzig der Lodge-Verwalter Harry R. Truman verweigerte sich einer Evakuierung und blieb im Sperrgebiet. Er erregte dadurch kurzzeitig großes Medieninteresse, starb allerdings beim Ausbruch. Die Auswölbung der Nordflanke. Am 8. April bildeten beide Krater eine gemeinsame 520 x 260 Meter große Mulde. Ein Team des US Geological Survey, in Klammern USGS, stellte in der letzten Aprilwoche fest, dass ein 2,4 Kilometer durchmessender Abschnitt der Nordseite des Mount St. Helens um etwa 82 Meter verschoben war. Eine Auswölbung, die sich bis Anfang Mai täglich um 1,5 bis 1,8 Meter erweiterte und Mitte Mai eine Ausdehnung von mehr als 120 Metern aufwies. Während sich diese Ausbuchtung nordwärts verlagerte, sank die restliche Gipfelregion schrittweise ab und bildete einen geologischen Graben. Die den Vulkan beobachtenden Geologen kamen am 30. April zu der Überzeugung, dass von dieser Auswölbung die größte Gefahr ausgehe. Ein Abbrechen vom restlichen Gestein würde nicht nur einen gewaltigen Erdrutsch bedeuten, sondern wahrscheinlich auch von einer großen Vulkaneruption begleitet werden. Etwas Vergleichbares hatte sich 1956 auf der russischen Halbinsel Kamtschatka ereignet. Dort war am 30. März 1956 eine instabile Flanke des Vulkans Besymyani abgebrochen und hatte eine horizontal gerichtete Explosion ausgelöst, welche die Spitze des Berges wegsprengte und einen Krater von 1,9 Kilometern Durchmesser entstehen ließ. Ein Umkreis von 34 Kilometern wurde durch fast 4 Kubikkilometer rauchende Asche und Gesteinstrümmer verwüstet. Das Volumen des Berges vergrößerte sich bis Mitte Mai um 125 Millionen Kubikmeter. Dies entsprach wahrscheinlich dem Volumen des in den Vulkan eingeflossenen Magmas. Eine solche Vulkanform wird aufgrund des unter der Oberfläche verborgenen Magmas als Kryptodom bezeichnet, während ein offener Vulkan einen Lavadom bildet. Am 7. Mai erfolgten weitere Eruptionen, die jenen im März und April ähnelten. Auch während der nächsten Tage wuchs die Auswölbung an der Nordflanke weiter an. Vor dem 18. Mai wurden insgesamt etwa 10.000 Erdstöße registriert, deren Epizentren sich auf ein kleines Gebiet von weniger als 2,6 Kilometern Durchmesser unterhalb der Nordflanke des Mount St. Helens konzentrierten. Die sichtbaren Eruptionen endeten am 16. Mai, wodurch das bis dahin intensive Medieninteresse nachließ. Zunehmender öffentlicher Druck veranlasste die Behörden, einer limitierten Zahl von Personen am 17. Mai Zutritt zu der gesperrten Zone zu gewähren, damit sie wenigstens einen Teil ihrer zurückgelassenen Habe holen konnten. Eine weitere solche Zugangsmöglichkeit war für den 18. Mai um 10 Uhr geplant. Zur selben Zeit war eine später auf 110 Millionen Kubikmeter geschätzte Menge von Dacit-Magma im Berginneren aufgestiegen. Das ansteigende Magma dehnte die Nordflanke des Mount St. Helens auf annähernd 150 Meter aus und erhitzte das im Berg gespeicherte Grundwasser, sodass es zu zahllosen phreatischen Eruptionen kam.